Wir befinden uns seit einigen Wochen in der Bergpredigt und heute werden wir die Seligpreisungen abschließen. Vielleicht erinnert ihr euch, dass ich am Anfang in der Bergpredigt, der Titel der ersten Predigt lautete: Das Ende vom Ich, der Beginn wahrer Freude. Wisst ihr, es ist vergleichsweise einfach, einer Predigt so einen Titel zu geben. Du musst nur ein bisschen Zeit investieren, dich mit dem Predigttext auseinandersetzen. Und dann kommt vielleicht so ein Titel raus. Es ist relativ einfach, sich eine Predigt anzuhören mit so einem Titel. Aber es ist eine ganz andere Liga, das, was man hört, das, was man weiß, auch in die Tat umzusetzen. Wisst ihr, es ist einfach, sich vorzunehmen, anders zu reagieren, wenn man verletzt wird. Und es ist eine ganz andere Geschichte, wenn du verletzt bist, jemanden dann wirklich zu vergeben. Als Jesus die Bergpredigt beendet hat, sagte er relativ zum Schluss und fasste das nochmal zusammen. Und er sagte in Matthäus 7, Vers 24, jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut. Vor vielen Jahren, wo ich noch in der Ausbildung zum chemisch-technischen Assistenten war, bekamen wir die Anweisung im Labor, den Schmelztiegelofen mit Handschuhen und die Schmelztiegel, die in dem Ofen sich befinden, mit einer langen Zange rauszuholen, weil der Schmelztiegel, also da haben wir unsere Proben reingestellt, bis zu 1000 Grad heiß wurde. Das heißt, wenn du diesen Ofen aufgemacht hast, das glühte rot und deswegen brauchten wir diese Zange und die Handschuhe. Und einer meiner Kommilitonen nahm die Zange, machte den Schmelztiegelofen auf, holte den Schmelztiegel raus und legte sich den Schmelztiegel, der glühend rot war, in seine blanke Hand. Seine Hand war verbrannt. Hören und tun. Das ist es, worum es in der Nachfolge geht. Versetzt euch jetzt mal in die Situation von den ganzen Zuhörern, die Jesus jetzt zuhörten in der Bergpredigt. Die Sonne scheint dir ins Gesicht, die Vögel zwitschern, du schaust auf den See von Galiläa und nun hört ihr Jesus Folgendes sagen. Glücklich zu preisen sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich zu preisen seid ihr, wenn man euch um meinetwillen beschimpft und verfolgt und euch zu Unrecht die schlimmsten Dinge nachsagt. Freut euch und jubelt, denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Genauso hat man ja vor euch schon die Propheten verfolgt. Der Titel meiner Botschaft heute Morgen ist Glücklich trotz Verfolgung? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Ich vermute, dass den Zuhörern damals und vielen auch heute die Luft in der Lunge ein Stück weit zum Stocken gerät. Als die Jünger Jesu Worte hörten, ahnten sie noch nicht, dass das, was sie gerade hören, auch sie betreffen wird eines Tages. Von den 11 Jüngern, die nachdem Judas weg war, übrig geblieben sind, starben 10 einen qualvollen und grausamen Tod. Und einer, der davongekommen ist sozusagen, starb auf der Insel Patmos als Gefangener. Paulus wurde 5-mal mit 39 Hieben ausgepeitscht, einmal gesteinigt, gehetzt und verfolgt. Und die Reformationszeit, und ihr könnt das nachlesen, war eine Zeit von heftigster Verfolgungen. Und in dieser Zeit ist ganz viel Literatur entstanden über verfolgte Christen. Kann man alles nachlesen. Das Christentum ist nicht nur wegen seiner Lehre so faszinierend, es war von Anfang an nicht auszumerzen. Nero hat versucht, die Christen den Erdboden gleich zu machen und er schaffte es nicht. Überall da, wo er Menschen, die Christen verfolgte und vernichtete, bekehrten sich zeitgleich unzählige viele weitere. Christen haben zu jeder Zeit eine unglaubliche Fähigkeit an den Tag gelegt, Anfeindungen, Härte und Gewalt auszuhalten. Es gibt verschiedene Formen von Verfolgung. Aber wisst ihr, egal über welche Formen man auch spricht, die alles entscheidende Frage ist folgende: Ist mein Glaube stark genug, Verfolgung auszuhalten? Männer wie Richard Wurmbrand, ich weiß nicht, ob euch der Name was sagt, waren Menschen, die unter Verfolgung litten, jahrelang im Gefängnis waren. Und Richard Wurmbrand hat eine Hilfsaktion für die, nennt sich Märtyrerkirche. Diese Leute haben mich fasziniert, ich habe Bücher über diese Leute gelesen. Und diese Leute waren in der Lage, die heftigsten Dinge auf sich zu nehmen. Wenn du diese Bücher liest, das stockt dir schier der Atem. Und es kam die ganze Zeit, es kommt immer eine Sache rüber: ihre Liebe zu Jesus. Als ich mich für diese Predigt vorbereitet habe, hatte ich wirklich großen Respekt. Es ist nämlich nicht einfach, über ein Thema zu sprechen, was du eigentlich nicht erlebst. Frage: Erlebst du Verfolgung? Was bedeutet es, verfolgt zu sein? Und welcher Segen fließt daraus? Diese und andere Fragen möchten wir heute ein bisschen auf den Grund gehen. Habt ihr euch schon mal gefragt, wie das sein kann, dass Christen überhaupt verfolgt werden? Wenn es in der Nachfolge darum geht, dass wir hören und tun, na, was tun denn die Christen so Schlimmes, dass sie in dieser Welt so bestialisch verfolgt werden? Vor kurzem habe ich euch eine E-Mail geschickt mit der Bitte um Gebet für Nitish Kumar, der 16-jährige junge Pakistaner, der bei einem Gebetstreffen von Leuten, von Hindus, mit Säure überschüttet wurde. Und ich habe euch gebeten, für ihn zu beten. Dieser junge Mann ist gestorben. Was für ein Drama. Hier waren Menschen, die sich am christlichen Lebensstil von jemandem störten und die dazu sogar bereit waren, jemanden umzubringen. Wisst ihr, die Seligpreisungen beschreiben Gottes Agenda für uns Christen. Sie beschreiben das Leben, was du führen wirst, wenn du Jesus nachfolgst. Und Jesus' Beschreibung dieser Menschen, die ihm nachfolgen, sieht so aus. Das sind Menschen, die in ihrem Inneren den geistlichen Bankrott erklären. Das sind Menschen, die bereit sind, ihre Fehler zu sehen, sie einzugestehen und Gott und Menschen um Vergebung bitten. Es sind Menschen, die einen sanftmütigen Charakter haben. Menschen, die nicht für sich selbst leben, sondern eine Sehnsucht haben, Gott zu gefallen. Menschen, die mitfühlend und barmherzig sind. Menschen, die in ihrem Charakter integer sind. Menschen, die Friedensstifter sind. Erinnert ihr euch? Darüber sprach ich die ganzen Wochen. Warum sollte jemand einen Christen, der sanftmütig oder barmherzig ist, verfolgen? Warum bestraft man Christen, die in ihrem Charakter integer oder Friedensstifter sind? Ganz ehrlich, sollten nicht solche Christen vielmehr geschätzt sein? Solche Leute? Es macht doch einen Unterschied, ob ich mit einer integeren Person zusammen bin oder nicht. Ist doch viel besser, wenn jemand nicht nur sich um sein Leben dreht, sondern auch für andere. Jesus sagt, Matthäus 5, Vers 10, glücklich zu preisen sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Aus menschlicher Perspektive macht es überhaupt keinen Sinn, dass Menschen, Christen, die so einen Lebensstil haben, verfolgt werden. Aber aus der Perspektive von Jesus ist das die logische Konsequenz. Und das führt uns zu einem ganz wichtigen Punkt, der ganz häufig missverstanden wird. Jesus sagt nicht, glücklich zu preisen sind die, die verfolgt werden. Das sagt Jesus nicht. Denn es gibt ganz viele Leute in dieser Welt und sehr religiöse Menschen in dieser Welt, die für ihre Überzeugungen und für ihren Glauben Verfolgung auf sich nehmen. Gestern Abend las ich, dass in China Sekten aufs Wüste verfolgt werden. Aufs Heftigste verfolgt werden. Das sind Leute, die Überzeugungen haben, die auch Verfolgung auf sich nehmen. Manche Menschen sind bereit, für ihre Überzeugungen, die sie haben, Ablehnung und Verfolgung auf sich zu nehmen. Jesus sagt, von den Menschen, denen er spricht, das sind Menschen, die werden Verfolgung erleben, um der Gerechtigkeit willen. Das sagt Jesus. Nicht um der Selbstgerechtigkeit willen, um der Gerechtigkeit willen. Man kann es auch so ausdrücken. Glücklich sind diejenigen, die verfolgt werden, weil sie durch Gottes Gnade entschlossen sind, so zu leben, wie ich lebe. Wie lebte Jesus? Jesus lebte voll und ganz für das Reich Gottes. Jesus machte seinen Vater im Himmel bekannt, indem er das tat, was er den Vater tun sah. Er lebte nicht seine Sache, Jesus lebte die Sache des Vaters. Die Verfolgung, von der Jesus hier spricht, bezieht sich nicht, und jetzt hört mir bitte genau zu, auf die eigene persönliche und wichtige Sache. Eine Überzeugung oder eine Idee, der man nachfolgt. Sondern es geht um Gerechtigkeit. Was bedeutet Gerechtigkeit? So zu leben, wie Jesus lebt. Und hier müssen wir jetzt echt aufpassen. Hier vermischen sich manchmal Dinge. Manchmal merken wir gar nicht, dass wir mehr für eine Sache stehen als für Gerechtigkeit. Vor einigen Jahren arbeiteten Sarah und ich bei einem christlichen Dienst mit. Und dieser Dienst wurde immer bekannter. Und es gab die Möglichkeit, dass Fernsehreporter gekommen sind und einige Leute aus diesem Dienst für ein Jahr begleiteten und darüber eine Dokumentation filmten. Und es wurde öffentlich, in ganz Deutschland wurde das gezeigt. Nachdem die Ausstrahlung war, die erste Ausstrahlung war, kriegten wir mit, dass auf einmal gewarnt wurde von den Medien vor dieser Organisation. Und man hat diese Organisation eine Sekte bezeichnet und was weiß ich. Und ich erinnere mich noch, wie ich im Auto saß mit Sarah und ich hörte im Radio, wie man jetzt gegen uns warnt. Und dass man die Bevölkerung vor uns warnt. Und ich sagte zu Sarah, ich wurde richtig sauer innerlich und ich sage, weißt du, hey, das ist Verfolgung. Ich empfand, dass ich verfolgt werde. Aber ich sage euch jetzt was. Heute weiß ich, dass das keine Verfolgung war. Ich wurde nicht verfolgt. Ich war nicht beteiligt an den Dreharbeiten. Ich hatte meinen Job, ich war nur dabei, ab und zu mal bei irgendwelchen Veranstaltungen. Ich habe mich mit dieser Organisation identifiziert, mit dieser Sache. Aber diejenigen, die dabei waren, die wirklich daran beteiligt waren, die haben teilweise Morddrohungen im Büro bekommen. Und ich weiß noch, wie ich mit Sarah zu Hause saß und sie mir erzählt hatte, dass wieder jemand geschrieben hat oder angerufen hat und dass Morddrohungen reingekommen sind. Wisst ihr, das war Verfolgung. Ich war bereit für die Idee, für die Sache, für diese Organisation bis aufs Äußerste zu gehen, für das Recht einzustehen, mir den Mund fusselig zu reden, was weiß ich. Und die Leute, und Sarah zum Beispiel, die haben gebetet und die haben gesagt, Gott, du streitest für uns, du tust das Richtige, du weißt, was das Richtige hier ist in dieser Sache. Und ich möchte dir eine Frage stellen. Wo stehst du für eine Sache, eine Überzeugung, eine Idee, eine Meinung ein, für die du bis aufs Äußerste gehen würdest? Wir leben gerade in einer Zeit, wo Menschen für eine Sache, für eine Überzeugung, für ihre eigene Überzeugung bis aufs Äußerste gehen. Und dann begründet man es vielleicht sogar, so würde Jesus handeln. Und dann zieht man vielleicht sogar einige Bibelstellen zu Rat und sagt, ja, da steht's doch. Wisst ihr, Martin Lloyd-Jones, ein bekannter britischer Prediger, hat Folgendes gesagt. Ich sage, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem Verfolgtwerden um der Gerechtigkeit willen und um dem Verfolgtwerden für eine Sache. Und ich möchte es anhand folgender Situation nochmal auf den Punkt bringen, worum es geht. Jesus befand sich mit seinen Jüngern im Garten Gethsemane. Die Sache mit Jesus nahm richtig Fahrt auf, es spitzte sich zu, und Jesus wusste, dass er gleich gefangen genommen wird und abgeführt wird. Und auch wenn seine Jünger dauernd schliefen, sie waren bereit, für Jesus alles zu tun. Jesus war ihr Mann. Sie würden sogar für die Sache Jesu Gewalt anwenden. Johannes 18, Vers 10. Plötzlich zog Simon Petrus ein Schwert und schlug Malchus, dem Diener des Hohenpriesters, das rechte Ohr ab. Lass uns mal die Szene kurz anhalten. Wir haben hier Jesus, Petrus und Malchus. Jesus war Petrus' Freund und Petrus wusste, Jesus steht für die Gerechtigkeit Gottes. Wir haben Petrus, der hundertprozentig davon überzeugt war, dass die Gerechtigkeit, von der Jesus sprach, dass er sie verstanden hat. Und es war nur die logische Konsequenz für ihn, sich für diese mittlerweile auch seine Gerechtigkeit voll und ganz einzusetzen. Und dann haben wir Malchus. Und er stand für die religiös-politische Gerechtigkeit. Was haben wir hier? Wir haben hier einen Überzeugungskonflikt. Und jetzt schauen wir mal, wie Jesus handelt. Matthäus 26, Vers 53 sagt er zu seinen Jüngern, wisst ihr denn nicht, dass ich meinen Vater um 1000 von Engeln bitten könnte, um uns zu beschützen und er würde sie sofort schicken? Lasst uns mal diese Szene auch hier kurz anhalten. Jesus sagt jetzt, ich habe die Macht, diesen Konflikt mit nur einem Wort jetzt zu beenden. Und was ich faszinierend finde, Jesus sagt nicht, dass der Vater ihn beschützt, Jesus sagt, der Vater beschützt uns dann alle. Jesus sagt, ihr Lieben, ich habe die Macht, dass diese ganze Spannung, diese ganze schwierige Situation in einem Augenblick jetzt verpufft. Das könnte ich jetzt machen. Und jetzt schauen wir, was Jesus weiter sagt. Doch wenn ich das täte, wie sollte sich dann erfüllen, was in der Schrift vorausgesagt wird und nun eintreten muss? Mit anderen Worten, wenn ich das täte, würde es um meine Sache gehen und nicht um die Gerechtigkeit. Merken wir, was Jesus hier sagt, was Jesus hier tut? Jesus, selbst Jesus stand vor der Wahl, sich für die eigene Sache stark zu machen oder für die Sache der Gerechtigkeit. Seid ihr mit mir? Was ich damit sagen möchte, ist Folgendes. Und jetzt hört mir wieder bitte gut zu. Ich hoffe, ihr hört mir die ganze Zeit zu. Für was machst du dich stark? Nun, falls du in dieser Sache Widerstände, Ablehnung oder ja sogar Verfolgung erlebst, geht es dabei um die Sache Jesu? Und manche, habe ich so das Empfinden, momentan machen sich für Dinge stark. Die gehen bis aufs Äußerste. Die gehen über Beziehungen. Die sind bereit, alles hinzuschmeißen. Menschen erzählen mir, 25 Jahre Freundschaften vorbei. Weil der eine das so sieht, der andere so. Merken wir? Menschen kämpfen, stehen nicht für Gerechtigkeit, sondern für ihre Sache. Guck, manche Christen, und ich habe das öfter mal erlebt, im Bekanntenkreis, haben Ablehnung oder Gelächter erlebt, weil sie zu Hause ihren Kindern nicht erlaubt haben, Fernsehen zu schauen. Und dann haben sie gesagt, das ist Verfolgung. Nein, das ist keine Verfolgung. Das ist ein Überzeugungskonflikt. Ob du Fernsehen gucken darfst oder nicht, das hat etwas mit Überzeugung zu tun. Manche Christen gehen auf die Straße und erleben Ablehnung, weil sie Traktate verteilen. Und dann sagen sie, das ist Verfolgung. Nein, das ist ein Interessenskonflikt. Die anderen wollen schön und Ruhe einkaufen. Das ist ihr Interesse. Und du kommst, du willst mit ihnen reden. Das ist dein Interesse. Aber das ist keine Verfolgung. Manche Christen erleben Ablehnung und Gelächter, weil sie auf der Arbeit keine Unterschrift fälschen. Das ist Verfolgung. Manche Christen sind ehrlich und stehen zur Wahrheit und erleben dadurch Ablehnung und vielleicht sogar Unterdrückung. Ja, das ist Verfolgung. Das Böse in der Welt damals hätte doch Jesus eigentlich einfach stehen lassen können. Nun, an Barmherzigkeit, Liebe, Güte und Sanftmut und Integrität braucht man sich doch wahrlich nicht zu stoßen. Aber wisst ihr, das Böse kann das nicht stehen lassen, weil der Lebensstil von Jesus das Böse in dieser Welt bloßstellt und es entlarvt. Und daher hasste man Jesus, weil er anders war. Der Lebensstil von Jesus entlarvt die Herzen der Menschen. Und das ist es, was die Menschen damals fürchteten und deswegen haben sie Jesus verfolgt. Die Menschen hassen die Enthüllung ihrer Herzen und ihrer Natur. Und sie töteten Jesus, weil er sie enthüllte. Und so wie Jesus Verfolgung erlebt hat, so werden auch wir Verfolgung erleben, wenn wir so leben wie Jesus. Und wenn wir nicht leben wie Jesus, erleben wir keine Verfolgung. So einfach ist es. Johannes 15, 20 bis 21. Jesus sagt, wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Aber dies alles werden sie euch tun um meines Namens willen, weil sie den nicht kennen, der mich gesandt hat. Verfolgung ist keine Option. Jesus sagt, dass es dazugehört. Aber er definiert diese Verfolgung. Es geht nicht um unseren Namen, es geht um seinen Namen. Es geht nicht um unsere Sache, es geht um seine Sache. Es geht nicht um meine Agenda, es geht um seine Agenda. Es geht nicht um mein Verständnis von Gerechtigkeit, es geht um sein Verständnis von Gerechtigkeit. Amen. Und denkt daran, Gerechtigkeit bedeutet, so zu leben, wie Jesus lebte. Und Jesus definiert dieses Leben in den Seligpreisungen. Und folgende Frage möchte ich dir stellen. Wie sehr nehmen die Menschen in deinem Umfeld wahr, dass du wirklich Jesus nachfolgst? Und ich meine jetzt nicht, dass sie wissen, dass du gläubig bist. Ich war diese Woche bei Marcel. Ihr wisst, Marcel liegt im Sterben. 19 Jahre Krebs, liegt im Sterben. Wenn du in dieses Zimmer reinkommst, bist du eigentlich niedergeschmettert. Es ist schlimm. Aber wenn du aus diesem Zimmer rausgehst, bist du ermutigt. Weil dieser junge Mann so krass an Jesus glaubt und an ihm festhält, ist es unfassbar. Sein Vertrauen in Jesus konfrontiert dich selbst mit deinem Vertrauen, was du hast oder nicht hast. Merkt ihr? Wenn Menschen anfangen, wie Jesus zu leben, werden die Herzen offenbar. Wird mein Herz offenbar, dein Herz offenbar. Und wenn wir Verfolgung erleben, dann denken manchmal Leute so an die, ich sag mal, schlimmen, großen Verfolgungen. Menschen, die bereit sind, für Jesus bis ins Gefängnis zu gehen. Und ich sagte, es gibt verschiedene Formen von Verfolgung. Jesus sagt aber, dass alle seine Nachfolger Verfolgung erleben. Und vielleicht erlebst du, dass dein Partner dir immer wieder unmissverständlich zeigt, dass er nicht dahinter steht, dass du gläubig bist. Oder dein Vorgesetzter setzt sich unter Druck aufgrund deines Glaubens. Solche Dinge können sehr belastend sein. Und es ist nicht leicht, mit dieser Art von Ablehnung umzugehen. Und Jesus hat nie gesagt, dass es leicht ist, ihm nachzufolgen. Manchmal hat man so den Eindruck, wenn du Jesus nachfolgst, dann wird alles gut, alles easy. Jesus sagt, wer mir nachfolgt, der nehme sein Kreuz auf sich. Was für ein Kreuz nimmst du auf? Und ich? Jesus sagt, freut euch, Matthäus 5, Vers 12, freut euch darüber, jubelt, denn im Himmel erwartet euch eine große Belohnung und denkt daran, auch die Propheten sind einst verfolgt worden. Hey, und das ist eine ganz schöne Herausforderung. Ist es nicht absurd, sich zu freuen in Verfolgung oder über Verfolgung? Auf den ersten Blick betrachtet, ja. Aber wenn man sich mit diesem Thema intensiver beschäftigt und die Bibel dazu zu Rate zieht, merkt man, sieht man, da ist, dass sie dir Wahrheit vermittelt und diese führt zur Freude, wenn wir sie verinnerlichen, wenn wir sie anwenden in unserem Leben. Ich möchte uns vier Dinge nennen, die passieren. Und das erste ist, möchte ich nennen, beschreiben mit Demonstration. Das Festhalten an Jesus in der Verfolgung ist eines der intensivsten Formen, der Welt zu zeigen, dass wir nicht dieser Welt gehören, sondern dass wir allein Jesus gehören. Jesus selber hat es gesagt, Johannes 15, Vers 19, die Welt würde euch lieben, wenn ihr zu ihr gehören würdet, aber das tut ihr nicht. Ich habe euch erwählt, aus der Welt herauszutreten, deshalb hasst sie euch. Das zweite möchte ich beschreiben mit Formung. Petrus, einer der Jünger von Jesus, hat dieses Thema sich sehr zu Herzen genommen, hat auch vieles erlebt und hat mit am meisten über dieses Thema Verfolgung und so weiter geschrieben. Und er sagt, dass Verfolgung die Zeiten wie ein Schmelztiegel unserer Charakter, unserer Persönlichkeit ist und dass das Gute aus unserem Leben herauskommt, dass wir Jesus immer ähnlicher werden. Und ich lese es jetzt nicht vor, 1. Petrus 1, 6 bis 8, wo er darüber schreibt, dass durch Erprobungen, durch Schwierigkeiten, auch in Verfolgung unser Leben, unser Glaube geprüft wird, wie Gold und dass die Schlacke entfernt wird, alles, was nicht in Ordnung ist. Eine Frage, hast du Dinge in deinem Leben, die nicht in Ordnung sind? Nein? Alle sind so ruhig. Wir leben jetzt in einer sehr schwierigen Zeit, ihr Lieben. Und das dient uns dazu, dass das alles Schlechte, Negative rauskommt aus unserem Leben. Das, was vorher gedeckelt werden konnte, was man verstecken konnte, das können wir nicht mehr verstecken. Oder? Ich sage das nicht verurteilen, ich sage, das ist Fakt. Da steht's. Das andere ist Belohnung. Wisst ihr, Jesus kam vom Himmel auf die Erde und er verließ einen unfassbar schönen Ort voller Freude. Und in Hebräer 12, Vers 2 heißt es, dies tun wir, indem wir unsere Augen auf Jesus gerichtet halten, von dem unser Glauben von Anfang an bis zum Ende abhängt. Er war bereit, den Tod der Schande am Kreuz zu sterben, weil er wusste, welche Freude ihn danach erwartete. Nun sitzt er an der rechten Seite von Gottes Thron im Himmel. Ich weiß, dass die Kinder jetzt abgeholt werden müssen von den Eltern. Tut mir leid, ich bin gleich fertig. Es kann auch später nachgehört werden, wenn es euch interessiert. Jesus war bereit, alles auf sich zu nehmen. Die ganze Verfolgung, die ganzen Folter, den ganzen Schmerz, das ganze Leid war er bereit auf sich zu nehmen. Und wir haben es gerade gelesen, weil er wusste, welche Freude auf ihn wartet. Wow. Wissen wir, welche Freude auf uns wartet? Weißt du das? Kannst du für dich sagen, dass das dein Leben prägt? Dass das dein Glaubensleben prägt? Dass du weißt, du bist eines Tages, hey, da gibt es kein Leid, da gibt es keinen Schmerz, da gibt es kein Corona, nie wieder. Amen. Da ist Freude pur. Manche sind bereit, Verfolgung auf sich zu nehmen, weil sie wissen, welche Freude auf sie im Himmel wartet. Und der Bibeltext zeigt uns, was wir dafür tun müssen. Es heißt hier, unsere Augen auf Jesus gerichtet halten. Hier steht nicht, unsere Augen auf Jesus richten. Nach dem Motto, ab und zu mal oder einmal. Hier heißt es, gerichtet halten. Von Anfang bis zum Ende ist unser Glaubensleben von Jesus abhängig. Amen. Und dafür werden wir belohnt werden. Das nächste ist Nähe. Und wir können uns darauf verlassen, hey, dieses Thema, ihr Lieben, das ist Thema Verfolgung, hey, darüber zu predigen, also ist herausfordernd. Sorry, dass ich zu wenig Anekdoten heute habe oder wenig Dinge zum Lachen. Das ist kein Thema zum Lachen. Aber das ist ein Thema, wo Freude da ist trotzdem. Das Letzte ist Nähe. Wir können uns sicher sein, Jesus hat zugesagt, wenn wir durch Schwierigkeiten gehen, ist er in unsere Nähe. Und wir sehen das im Alten Testament. Erinnert euch, Daniel wurde mit seinen zwei Freunden in den Feuerofen geworfen. Und als der König in diesen Ofen reinschaute, der siebenmal heißer war als sonst, guckte er und sagte, Mensch, ich sehe nicht drei Leute, drei Gestalten, ich sehe vier. Und er spricht von einem Gottessohn. Jesus, so wie Jesus bei Daniel und seinen Freunden im Feuerofen war, so wird auch Jesus bei uns in unseren Feuerprüfungen dabei sein. Amen. Er hat es gesagt. Und darauf dürfen wir uns verlassen. Egal durch welche Prüfungen wir gehen, durch welche Herausforderungen und was auch immer noch kommt, Jesus ist mit uns in diesem Feuerofen. Und er bewahrt uns, dass wir nicht verbrennen. Er bewahrt uns, dass wir nicht zugrunde gehen. Aber die alles entscheidende Sache, die wir tun müssen, unsere Augen auf Jesus gerichtet halten. Es werden noch solche Zeiten kommen, ihr Lieben, wo wir nicht mehr wissen, wo wir hinschauen sollen, wo wir nicht mehr wissen, was wir denken dürfen. Aber der einzige Weg, der Schlüssel ist es, halte deine Augen auf Jesus gerichtet. Fix your eyes on Jesus. So würden die Amerikaner das jetzt sagen. Halte dich an Jesus. Suche ihn, suche seine Gegenwart. Und wenn wir das leben, was die Seligpreisungen beschreiben, ihr Lieben, man könnte Abende füllen über die Seligpreisungen. Ich hoffe, ihr habt einen kleinen Einblick bekommen, mehr über die Seligpreisungen. Und wenn wir dieses Leben leben, wie Jesus beschreibt, werden wir uns transformieren und wir werden auch die Gesellschaft verändern. Denn gleich danach, wenn du schlag mal die Bergpredigt auf, du liest die Seligpreisungen und direkt danach, ohne einen Atemzug zu nehmen, sagt Jesus, ihr seid, was sagt er? Ihr seid das Salz der Erde. Jesus sagt uns nicht nur, dass wir Salz der Erde sind, Jesus beschreibt uns, wie wir Salz der Erde sind. Amen. Indem du deinen geistlichen Bankrott erklärst, indem du um Vergebung bittest, indem du einen sanftmütigen Charakter hast, indem du ein integres Herz hast und. Lest euch die Seligpreisung durch, indem du ein Friedensstifter bist. Vielleicht kann Jonas und Silas, dass ihr vielleicht uns einmal musikalisch nochmal, habt ihr noch ein Lied vielleicht? Ja, hättet ihr noch eins? Na komm, Celine, singen wir noch ein Lied. Und ich möchte schließen mit diesem Thema, also mit diesem Aspekt, für welche Sache stehst du? Für welche Sache bist du bereit, bis aufs Äußerste zu gehen? Und ich möchte uns einladen, dass wir uns einfach dahin bewegen lassen, dass wir sagen, Jesus, ich will für dich leben. Ich will nicht für meine Meinung in dem und dem und dem Bereich, sondern dass du mir hilfst, für deine Sache
zu leben. Und auch wenn der andere etwas anderes sieht oder auch Corona anders sieht oder Corona-Politik anders sieht oder die Maßnahmen anders sieht oder was weiß ich was anders sieht, ich möchte für dich leben, ich möchte für deine Sache leben. Und wisst ihr, ich möchte uns einfach sagen, in der Zeit, in der wir gerade leben, die ganze Zeit, wir Gemeinden, wir sind nur sehr privilegiert. Wir haben Rechte, die viele andere nicht haben. Oder? Und dafür können wir dankbar sein. Wir können dankbar sein, dass wir uns hier, dass wir Gottesdienst feiern dürfen. Viele Vereine dürfen nichts mehr machen. Und wir dürfen, es wird in der ganzen Zeit, wird nicht einmal dran gerüttelt oder geschüttelt oder irgendwas gemacht. Wir dürfen Gottesdienst feiern, wir dürfen Gebetsveranstaltungen machen. Was für ein Privileg, in was für einem Land leben wir eigentlich, ihr Lieben? Dafür können wir dankbar sein. Wir müssen für unsere Regierung auch an der Stelle dankbar sein und für sie beten, sie segnen. Und manche fangen an, für ihre Sache zu stehen und dagegen zu kämpfen und sagen, und das nicht und hier und blablabla. Ja, es ist schwierig. Für welche Sache kämpfen wir? Jesus war bereit zu sagen, ich könnte all das jetzt für einmal, das wünschte ich mir auch momentan manchmal. Wenn ich die Macht hätte, ich würde auch jetzt einmal und dann Corona weg, ja? Und Jesus sagt, wenn ich das täte, dann würde es um meine Sache gehen und nicht um die Gerechtigkeit. Wir verstehen Gottes Gerechtigkeit an manchen Stellen nicht, aber wir dürfen uns für sie einsetzen und darauf vertrauen, dass Gott uns Offenbarung schenkt. Amen. Ihr Lieben, lasst uns aufstehen. Jesus, danke dir für dein Wort. Danke dir für dein Reden. Herr, und wir bitten dich, bewahre uns vor Verfolgung. Bewahre uns vor diesen schweren Zeiten. Segne die Menschen, die unter heftigster Verfolgung leiden. Herr, wir bitten dich, stärke ihren Glauben. Jesus, wir bitten dich, dass du wirklich sie hältst und dass sie dranbleiben, durchhalten. Und da, wo wir Verfolgung erleben oder auch vielleicht noch erleben werden, Jesus, hilf uns, schenk uns einen Glauben, wo wir dranbleiben, wo wir fest sind in dir. Und dass wir nicht für unsere Sache kämpfen, sondern für deine Sache. Und ich bete, da wo wir für unsere Sache gekämpft haben oder gestritten haben oder bereit sind, aufs Äußerste zu gehen, ich bitte dich, vergib mir, vergib uns. Vergib uns, wo wir vielleicht manchmal über Leichen gehen oder verbale Gewalt anwenden oder Menschen ablehnen. Oder vielleicht mit Menschen nichts mehr zu tun haben möchten, weil sie eine andere Meinung haben als wir. Verzeih uns. Hilf uns als deine Gemeinde in dieser Welt, in dieser Zeit, Friedensbotschafter zu sein. Hilf uns für deine Sache zu stehen. Hilf uns für die Wahrheit zu stehen. Und natürlich wird es an manchen Stellen auch zu Trennungen kommen, wenn wir für deine Sache stehen. Aber es muss deine Sache sein. Die Hauptsache muss die Hauptsache sein und die Nebensächlichkeiten dürfen beiseite gehen. Jesus, und ich bitte dich um deinen Segen für jeden Einzelnen in dieser Zeit, in dieser Weihnachtszeit. Ich bete, Heiliger Geist, dass du uns befähigst, wirklich dein Reich zu bauen, Nachfolge zu leben, Herr. Ich bete, Jesus, dass du uns freisetzt, wirklich so zu leben, wie du lebst, Jesus. Jesus, wir wollen das tun, was du tust. Wir wollen das sagen, was du sagst. Wir wollen lieben, wie du liebst, Jesus. Wir wollen vergeben, Herr. Wir wollen wirklich gnädig. Wir wollen demütig sein, wie du demütig bist. Und ich bete für ganz viel Demut für uns Christen auch in dieser Zeit. Ganz viel Demut, ganz viel Barmherzigkeit miteinander, mit sich selbst. Jesus, wir legen dir alles hin. Und ich zerbreche in Jesu Namen all die Lügen, wo wir denken, wir müssen für unsere Wahrheit stehen, die vielleicht nicht das ist, was du willst. Wo du sagst, hey, hör auf für deine Sache zu kämpfen, fang an für meine Sache zu stehen. Ich bitte dich, Herr, dass du uns dabei hilfst, dass du wirklich da uns freisetzt, dass du uns hilfst, frei zu werden von uns und voll zu werden von dir. So wie Johannes es sagte, ich aber muss abnehmen und er muss zunehmen. Das bete ich für uns alle in dieser Zeit. Ich muss abnehmen, du musst zunehmen. Ich muss abnehmen und du sollst zunehmen in meinem Leben. Danke für deinen Segen, danke für deinen Frieden, danke für deine Liebe. Und Herr, ich bete auch für Heilung. Da du siehst, dass da auch wirklich an manchen Stellen tiefer Zerriss, tiefe Wunden entstehen in dieser Zeit. Und wir beten für unser Land, dass du unser Land bewahrst vor Chaos, vor Anarchie, vor Spaltung, vor Gewalt, vor Morddelikten. Wir beten, dass du unser Land bewahrst. Wir beten um deinen Frieden für unser Land, besonders in dieser Zeit. Friede auf Deutschland, Friede auf unser Land, Friede über diese Welt. Der Friedefürst regiert diese Welt. Jesus, du regierst diese Welt. Jesus, segne unsere Politiker. Segne auch die neue Regierung, Jesus. Wir danken dir für Angela Merkel. Wir beten, dass du sie segnest. Danke, Herr, für den Segen, der durch ihr Dienst geflossen ist in unser Land. Wir beten, dass du auch die neue Bundesregierung, dass du sie segnest, Jesus, in deinem Namen. Und dass Frieden kommt, dass deine Werte durchkommen, dass dein Reich sich ausbreitet. Danke, Jesus. Ihr Lieben, lasst uns wirklich achtsam sein in dieser Zeit. Lasst uns wirklich Verantwortung übernehmen in dieser Zeit. Lasst uns wirklich das Leben leben, was Jesus uns vorgelebt hat und beschreibt in seinem Wort. Jesus sagt, einen Frieden gebe ich euch, einen Frieden, den die Welt nicht geben kann. Und dieser Friede soll uns in allem begleiten. Lasst uns noch gemeinsam ein Lied singen. Ich weiß, es ist schon spät, aber ihr Lieben, hey, wir brauchen das. Amen. Wir brauchen das. Wir brauchen die Gegenwart Gottes. Wir brauchen es, gemeinsam zu stehen. Hey, das Entchen kann warten im Ofen manchmal, ja. So, klar, die Kinder warten jetzt. Wenn ihr los müsst, müsst ihr los. Lasst uns gemeinsam einfach wirklich den Herrn nochmal erheben, anbeten. Und vielleicht lasst uns mal alle gemeinsam nochmal die Stimme erheben. Das, was dir gerade auf dem Herzen liegt. Ob du in Sprachen betest oder mit verständlichen Wort. Lass uns doch einmal, dass dir wichtig wurde, lass uns noch mal gemeinsam beten. Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für deine Liebe. Herr, wir beten, dass du wirklich dieses Land segnest, Herr, dass du uns segnest, Herr, dass du uns zu Friedenstiftern machst, Jesus, Herr. Herr, wir beten, dass du uns wirklich vor Verfolgung bewahrst, Herr, dass du uns dran lässt an dir, wenn Verfolgung kommt, Jesus, Herr. Ich bitte dich, Jesus, von ganzem Herzen, dass du uns veränderst, dass du in dem Schmelztiegel, in dem wir leben, dass die Schlacke rauskommt aus unserem Leben, Herr, dass das Negative rauskommt, Jesus. Herr, dein Friede soll wirklich auf uns kommen und uns wirklich erfüllen, Herr. Danke für alles. Danke für deinen Frieden. Danke für deine Liebe. Danke für deine Gnade, Jesus. Amen. Wir preisen dich, Jesus. Lass uns mal den Herrn erheben. Ich verabschiede mich auch vom Stream. Seid gesegnet, alles Gute euch, bis zum nächsten Mal. Amen. Lasst uns den Herrn einfach nochmal erheben. Gebt Jesus nochmal einen kräftigen Applaus, Jesus.